Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Ein herzliches Willkommen und schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid bei Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Und zu dieser neuen Folge würde ich mal sagen, packt die Peitschen aus, setzt euch den Fedora auf und schließt den Schmuck eurer Großmutter weg. Denn heute gehen wir unter die Schatzjäger und besprechen ein sehr altes, klassisches Action-Franchise, das gerade wie so viele Filme der 80er Jahre eine neue Fortsetzung kriegt nach diversen Jahrzehnten. Heute geht es um Indiana Jones. Ja, und ich bin natürlich auch nicht alleine, sondern begrüße in klassischer Lichtspielhaus-Besetzung auch Chris und Mauritz. Jungs, hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Liebe Zuhörerschaft.
Ja.
Ich würde sagen, Kai, wir bringen den Stein gleich mal ins Rollen. Ne? Ich habe mir dieses Wortspiel jetzt lange überlegt und wollte es direkt raushauen. Ja, wir wissen alle, oder wir unter uns wissen das, du bist ein riesen Indiana Jones Fan. Möchtest du uns mal von deiner persönlichen Beziehung mit Indiana oder mit Henry Jones erzählen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Es ist tatsächlich so, dass ähnlich wie bei James Bond meine Zuneigung zu den Indiana Jones Filmen sehr früh in meiner Kindheit verwurzelt ist, weil ich nämlich auch mit meinem Vater damals so als 9- oder 10-jähriger Junge immer bei DVD-Abenden ja, die Indiana-Jones-Filme, also die Originaltrilogie, ne, über welche Teile es gibt, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, geschaut habe. Und ja, das hat mich einfach als junger Hüpfer wahnsinnig abgeholt in meinen Interessen. Und ich fand es einfach super cool. Und deswegen ist Indiana Jones so in meiner Erinnerung, war das immer so der stereotype perfekte Actionheld und ich war da total begeistert von. Ja, und hatte ein sehr hohes Bild noch aus meiner Kindheit von den Filmen, weil es einfach so nostalgisch ist und ich das so romantisiert habe in meinem Kopf. Und habe aber dann wirklich bestimmt, ja, sehr lange, also bestimmt 10 Jahre oder auch länger die nicht gesehen und jetzt ja erst wieder als Vorbereitung auf den Podcast mit euch geguckt. Und ja, da bin ich sehr gespannt gleich mit euch in den Dialog zu gehen. Chris hatte sie ja auch schon früher gesehen, aber du, Mauritz, bist ja noch ganz ohne Erwartungshaltung, hattest ja noch gar keinen Indiana-Jones-Teil gesehen, da reingegangen. Und da bin ich gespannt, wie so diese romantisierte Perspektive erstmal sich verändert hat heute mit dem Rewatch als Erwachsener und wie für dich jetzt als Erstschauer die Filme letztendlich waren.
Also sehr spannend dabei natürlich, anders ist ja der jetzt neue Teil 5, Rat des Schicksals, ist richtig, heißt er so?
Ja. Ich glaube ja.
Genau.
The Dial of Destiny.
Perfekt, weil natürlich auch viele Leute dann gesagt haben, okay, brauchen wir diesen Film jetzt noch, aber ich bin im Grunde ganz froh, dass ich dadurch diesen Anlass gehabt habe, mal in die Filme reinzuschauen, wie du gerade schon sagtest. Wir haben ja gemeinsam letztens diesen Filmabend verbracht und was ganz interessant war, ich habe ja auch gerade schon diesen rollenden Stein angesprochen. Auch wenn man nie einen Film davon gesehen hat, gibt es Szenen aus dem Franchise, die vermutlich ja sehr viele Leute auch kennen. Ne? Die Szene mit der goldenen Statue oder verschiedene Action-Szenen eben auch, ne, mit dem riesigen Stein, die kennt wahrscheinlich wirklich jeder. Und obwohl die direkt am Anfang vom ersten Teil schon alle passieren. Also ja, eine Filmreihe, die auf jeden Fall auf die Popkultur einen großen Einfluss hatte und deswegen auch eigentlich merkwürdig war, dass ich das noch nie gesehen habe, aber ja, ist an mir immer vorbeigegangen und ich hatte auch nie den Drang danach, aber jetzt, wo ich ihn geguckt habe, muss ich sagen, die machen schon wirklich Spaß. Und was, wo wir auch später noch zu kommen, was ganz spannend war, solche Filme werden gefühlt heute gar nicht mehr gemacht, ne?
So ist es. Auch von mir ein herzliches Willkommen erstmal an der Stelle. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich würde sogar sagen, um da mal direkt anzuschließen an Mauts Worte, dass man nicht nur die einzelnen Szenen kennt, sondern eigentlich auch die gesamte Struktur der Filme, weil sie ja so oft eigentlich in jedem Abenteuerfilm aufgenommen worden sind, ob es jetzt deutsche Produktionen sind, von denen es ja auch einige gab Anfang der 2000er Jahre, ob es jetzt so Filme sind wie die Mumie beispielsweise oder auch ob es Games sind, Videospiele wie Uncharted, die ja auch alle diese Abenteuerstruktur mit aufgenommen haben und auch viele Motive der Indiana Jones Filme. Von daher denke ich, dass es ein guter Anlass ist, jetzt mal über diese Reihe zu reden und darüber, ob sie denn überhaupt noch diese Qualität hat, die vielleicht auch Kai in der Nostalgie ihr zugesprochen hat.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, fangen wir mal einfach an mit dem ersten Teil, Jäger des verlorenen Schatzes von 1981.
Auch ja interessanterweise ja. Ein Film, wo Indiana Jones nicht im Titel steht, ne, sondern nur Riders of the Lost Ark.
Ja, das der stimmt. Einzige, ne?
Weil die waren sich vielleicht schon noch gar nicht sicher, genau. Wahrscheinlich war noch, war noch nicht klar, dass das so ein Riesenerfolg werden würde.
Ja.
Und auch die Figur des Indy, die ja aus heutiger Sicht einfach extrem ikonisch ist, also bei Peitschen und Schlangen und dem Hut, da denken ja viele sofort an Indy, ne? Ja, eine ikonische Figur geschaffen, die da ihren ersten Auftritt hat, ne?
Absolut, auf jeden Fall. Ja, wollen wir einen kurzen Abriss der Handlung machen oder wollen wir einfach direkt drüber sprechen, wie wir ihn fanden?
Also die Handlung ist, Herr Jones jagt einen Schatz. So. Nee. Kannst du gerne kurz abreißen, wenn du magst.
Ja, gut, dann mache ich das mal. Boah, muss ich mal überlegen, wie ich das am besten mache. Also es geht um Indiana Jones, der im bürgerlichen Leben ein Professor ist für Archäologie an einer Universität in den Vereinigten Staaten in den 1930er Jahren. Und in seiner Freizeit ist er aber eben Indiana Jones, ist er nicht der Professor, sondern eben dieses alter Ego Indiana Jones, ein Schatzjäger, der eben diverse ja Heiligtümer und Schätze von Urvölkern, die verschollen geglaubt sind, im Auftrag unterschiedlicher Leute wiederfindet oder erbeutet und aber auch interessiert ist daran, sie in ein Museum zu bringen. Also praktisch ein prosozial für das Allgemeinwohl orientierter ja Held oder Anti-Held ist er ein bisschen. Und in diesem ersten Teil geht es eben darum, dass er gegen die Nazis in einen Wettlauf tritt um die Bundeslade, in der die zerbrochenen Steintafeln, auf denen Moses die 10 Gebote von Gott empfangen hat, zu finden. Ja, und dafür reist er eben um die ganze Welt und wird begleitet von diversen Verbündeten. Und ja, das ist so der Plot grob zusammengefasst, würde ich mal sagen.
Genau, hat aber noch einen Rivalen aus Kennerkreisen, mit dem er schon am Anfang einmal zusammenrastelt, der dann aber auch leider die Nazis unterstützt. Genau. Und da ist schon ganz spannend, ne? Man merkt auf jeden Fall auch, habe ich zumindest am Anfang gedacht, dass der Film schon aus einer Zeit stammt, wo auch James Bond sehr populär war, weil eigentlich am Anfang auch so ein bisschen, also Henry Jones als sehr natürlich attraktiver Mann dargestellt wird, wo viele Studentinnen in seine Vorlesung kommen, gefühlt nur, um ihn anzuschmachten und zu flirten. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die in heutigen Filmen so nicht mehr vorkommen würde.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch ein bisschen, ich denke, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, das fand ich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja, aber tatsächlich
habe
ich
nein, also auch absolut, absolut nicht schlimm. Ich wollte nur sagen, da merkt man das einfach.
Ja, voll.
Also das ist spannend, wenn man heute auf so Franchises wie auch ne, Star Wars, natürlich, komme ich später zu, ist ja ein naher Vergleich, zurückkommt, dann denkt man, sieht man die ja ganz anders, weil als der Film neu war. Ne, da wusste man ja nicht, dass das so ein Welterfolg werden würde. Und sieht man, wie wollten die Figur damals reinbringen und so. Und ich finde, man merkt schon, dass er so ein bisschen in die James-Bond-Ecke auf jeden Fall geht, ne, mit diesen coolen Sprüchen und so, dieser coolen Art und so, auch mal ne, unorthodox vorgeht und so und eben auch ein Frauenheld ist. Das, finde ich, merkt man am Anfang schon. Das absolut. Ist in den späteren Teilen gefühlt nicht mehr ganz so ein Ding, als sie anfangen, Indy zu einer eigenständigen Figur so ein bisschen zu entwickeln. Aber das kann auch nur mein Eindruck gewesen sein.
Ja, absolut. Ich habe nämlich auch mal gehört, dass es auch George Lucas Wunsch war, also der Schöpfer der Figur, quasi einen amerikanischen James Bond zu schaffen oder zu etablieren. Ach, und dass die Anlehnung an James Bond ist natürlich da schon sehr deutlich, sag ich mal, dass er so ein lässiger Einzelgänger ist, der irgendwie da mit unorthodoxen Methoden seine Ziele erreicht und so. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja. Chris, was hast du denn zu Jäger des verlorenen Schatzes?
Erstmal wollte ich noch anfügen, dass diese Artefakte, die gesucht werden, natürlich jetzt nicht nur in den Filmen, auch im ersten Teil, wie du ja auch gerade angerissen hast, nicht nur diesen Museumswert haben, sondern ihnen wird auch immer so eine gewisse Kraft irgendwie zugesprochen, ne, damit es auch irgendwie ein bisschen einen Sinn hat, die zu suchen, weil wenn es jetzt wirklich nur darum geht, ob die jetzt in Deutschland im Museum stehen oder in USA, wäre das ja jetzt eigentlich relativ egal, also wäre ja relativ unspannend, aber es wird schon immer auf eine sehr hohe Ebene gehoben, dass das, was da jetzt also passiert, auch wirklich von von wichtiger Konsequenz ist, ne?
Das stimmt. Es gibt natürlich übernatürliche Kräfte im Indiana Jones Franchise. Ja, das stimmt. Das können wir, glaube ich, auch gleich sagen. Ja, die diesen Artefakten innewohnen. Und deswegen ist natürlich immer auch, ja, welche Partei den jeweiligen Schatz zuerst findet, ist natürlich auch immer ein gewisses Risiko, sage ich mal, in der Waagschale, wenn diese Kraft in die falschen Hände fallen würde. Das stimmt, ja.
Ich muss auch sagen, ich hatte, bevor ich die Reihe gesehen habe, war mir nicht klar, dass es auch so eine, ich sag mal, übernatürliche Komponente in dem Film war. Ich dachte mal, das wäre natürlich so klar abenteuermäßig, aber jetzt nichts Überweltliches. Und ich habe mich auch dann vorher schon gefragt, so klar, man wusste, die Nazis sind die Gegenspieler in im ersten Teil. Warum jagen diese Schätze eigentlich? Also klar, man wusste, gerade Hitler und auch natürlich Himmler waren ja auch große Fans von Okkultem. Aber ja, dass sie einen richtigen Grund gehabt haben, diese Bundeslade zu finden, das habe ich nie wirklich verstanden oder auch nie über nachgedacht. Aber ja, das ist wirklich spannend, wie du gerade sagst, Chris, dass sie dann dieser Bundeslade so eine Macht zusichern, dass es sogar kriegsentscheidend sein könnte. Obwohl natürlich der Film in einer Zeit spielt, wo der Zweite Weltkrieg noch gar nicht ausgebrochen war.
Ja. Jedenfalls habe ich die Filme auch relativ früh gesehen, also nicht ganz so früh wie jetzt beispielsweise die Star Wars Filme, weil die natürlich auch noch etwas brutaler sind auf jeden Fall, da kommen wir ja sicherlich gleich auch nochmal drauf. Und weil sie, glaube ich, sogar auch der erste Teil und der zweite, glaube ich, auch erst ab 16 freigegeben sind. Ich weiß gar nicht, ob die damals in Deutschland dann irgendwie geschnitten im TV liefen, weil ich meine, dass ich die auch mal halt irgendwie abends mal gesehen habe und dann müssten die ja eigentlich so um 7:45 eigentlich gelaufen sein, weil normalerweise darfst du ja die FSK 16 Filme erst nach 22 Uhr zeigen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die einfach ein bisschen geschnitten waren, obwohl das natürlich den Film einiges nehmen würde, denke ich, wenn man die schneiden würde, weil auch diese Brutalität, die sie haben und auch diese Action-Szenen, die natürlich auch dann so ein bisschen dahin führen, sind ja das, was das Ganze irgendwie ausmacht. Denn ansonsten muss man halt sagen, man hat hier eigentlich so diese klassische Heldenreise eigentlich in drei Akten, wie man sie ja kennt. Man hat eine MacGuffin-Suche. MacGuffin ist ja immer irgendein Gegenstand, kann aber auch eine Person sein, in einem Film, der so ein bisschen der Auslöser ist für das Abenteuer, auf das sich die Protagonisten begeben. Das aber eigentlich für den Zuschauer an sich, außer dass es eben für die Protagonisten wichtig ist oder der Antrieb ist, dass die Handlung in Fahrt kommt, gar keine Besonderheit eigentlich hat. Und das ist ja so ein klassischer MacGuffin, nach dem hier und eigentlich auch in allen Indiana Jones Filmen gesucht wird, obwohl der zweite da ein bisschen rausfällt, aber dazu gleich. Aber insgesamt finde ich Indiana Jones, den ersten Teil, ist eigentlich so ein bisschen die Blaupause für den Abenteuerfilm, wie wir ihn auch heute noch kennen und wie er auch heute noch leider dann etwas seltener tatsächlich gemacht wird. Und auch so ein Relikt seiner Zeit, nicht nur dadurch, dass eben diese Charakterzeichnung es heute nicht mehr so geben würde, was ja bei Bond beispielsweise auch so ist, aber auch, und was vielleicht auch gar nicht so negativ ist, dass das heutzutage nicht mehr so gemacht werden würde, sondern auch, weil eben dieses Genre des Abenteuerfilms an sich gar nicht mehr so präsent, gar nicht mehr so existent ist, ne?
Das stimmt schon. Letztens gab es ja eben, wie du schon vorhin angesprochen hast, mit Uncharted-Verfilmung den Versuch da so ein bisschen anzuknüpfen oder so, oder in die Richtung zu gehen, aber ich glaube, da kam ja auch nicht so gut an insgesamt.
Ich habe mir den in Vorbereitung auf den Podcast hier tatsächlich nochmal angesehen. Also was heißt nochmal angesehen? Ich habe den vorher nicht gesehen, also ich habe mir das erste Mal angeguckt, weil ich mir dachte, wenn wir dann darüber reden, ob jetzt moderne Abenteuerfilme das auch noch so können, muss ich zumindest irgendwie muss ich mir eine Meinung darüber bilden. Und eigentlich ist der Uncharted-Film, so von der Handlung und von allem, was er so macht, ist er eigentlich genau wie der dritte Indiana Jones-Film. Mhm. Also nicht unbedingt wie der erste, aber so wie der dritte, weil so diese Mentorenfigur und diese Konstellation, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Im dritten taucht ja dann auch der Vater von Indiana Jones auf. Hier ist es dann eben Mark Wahlberg in Uncharted, Die Konstellation ist halt sehr, sehr ähnlich und es ist halt auch so eine Schatzsuche. Dann hat man da eben Antonio Banderas, der den Antagonisten spielt, der halt auch diesen Schatz haben will. Und eigentlich ist es wirklich genau das Gleiche.
Ja, interessant. Nur halt,
dass er nicht diesen Charme hat, weil er nicht so einen guten Look hat. Ich finde, der erste hat einen sehr, sehr guten Look, der erste Indiana Jones Film. Ja. Der hat einige wirklich tolle Kamerafahrten, Kameraeinstellungen. Und eine schöne Atmosphäre. Und natürlich, weil die Figur im Uncharted-Film von Tom Holland, der spielt halt einfach wieder Spider-Man da drin. Also es ist kein...
Ja.
Ich glaube, Nathan Drake, ohne die Spiele gespielt zu haben, ist ja auch so eine Figur, die eigentlich beliebt ist in der Community.
Ja, würde ich
aber
sagen.
Aber der ist völlig austauschbar eigentlich in dem Film, während Indiana Jones ja ein kultiger Charakter ist. Nicht ohne Grund, ne?
Der auch mal aneckt, ne? Das muss man schon sagen.
Ja,
also,
ja, auf jeden Fall. Und Nathan Drake ist ja wirklich so glasklar angelehnt an Indiana Jones. Also es hätte ja niemals Nathan Drake gegeben ohne Indiana Jones. Und der setzt sich halt jetzt tatsächlich nicht so stark ab davon, finde ich. Es ist ja quasi nur Indiana Jones als Videospiel ein bisschen in einer anderen Zeit und mit anderen Schätzen so.
Ich muss das Spiel echt auch mal nachholen. Die sind ja wirklich extrem beliebt eigentlich.
Und, ja, ich würde das auch empfehlen. Es ist wirklich ein bisschen wie ein Indiana-Jones-Film als Videospiel halt. Also das ist schon empfehlenswert für sich so, aber klar, dass sich das nicht so absetzt, finde ich schon erwartbar.
Ja,
ich meine,
ist ja auch einfach auch so eine Art Hommage. Also es ist ja, eigentlich auch so eine Liebeserklärung an das ganze Genre. Also, und ich meine, es gibt ja auch relativ wenig lizenzierte, gute Indiana-Jones-Videospiele, außer natürlich Lego Indiana-Jones, das ist natürlich klar. Den muss man rausnehmen, aber...
Ja, das stimmt.
Ja, ist ja auch eigentlich ja so ein bisschen... So viele Abenteuerspiele gibt es ja auch eigentlich nicht. Und es gibt noch natürlich Lara Croft, Tomb die als Riesenvertreter da, die auch immer Grabmäler ausraubt, aber ja, schon interessant. Wo wir aber gerade beim Look waren, das muss ich auch sagen, das fand ich ganz faszinierend, das war mir nicht so bewusst. So eine starke Kameraarbeit habe ich wirklich selten gesehen. Also gerade diese Szenen, wo mit dem Schatten auch gespielt wird, oder auch diese Shots gegen den Sonnenuntergang. Also teilweise sehr, sehr schöne Aufnahmen, die ich so in diesem Antwort gar nicht erwartet hätte, muss ich sagen. Mhm. Fand ich richtig stark.
Ja, ich finde auch, wenn wir jetzt schon so ein bisschen überleiten so zu unserem Fazit zum ersten Indiana Jones Film, ist mir auch aufgefallen, dass er, finde ich, von der Machart, also ne, so visuell, wie die Effekte sind, die Sets und alles und eben auch die Kamerafahrten, eigentlich außerordentlich gut gealtert ist, ne, weil er ja jetzt schon auch einige Jahre auf dem Buckel hat. Also vor allem die Practical Effects da sind einfach in dem, also halten sich einfach wahnsinnig gut, auch heute noch in dem Gesamtpaket des Films so, finde ich. Es gab einige Sachen, ne, so am Anfang, dass wie die Frauen ihn so anhimmeln und so, ja, nur so da sind, um ihn anzuhimmeln, irgendwie fand ich, wo man natürlich erwartbar auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, also fand ich manche Sachen, auch gerade Marion Ravenclaw, die weibliche Hauptfigur, wird eigentlich, finde ich, sehr nice und sehr tough so etabliert und sehr charakterstark, ist aber dann letztendlich im Laufe des Films quasi nur da, um doch von ihm gerettet zu werden, finde ich. Also da war so die Prämisse eigentlich, dass man so denkt, ah, nice. Das ist ein bisschen so nicht diese typische 80er-Jahre-Action-Love-Interest nur. Aber dann wird sie es halt doch. Also wird sie halt doch so diese Prinzessin in Nöten nur. Ja, das waren so Sachen, wo ich jetzt heute sagen würde, das fehlt halt dafür, dass es jetzt wirklich ein großartiger Film ist. Aber ich finde, so abschließend, so als Actionfilm und Actionpaket funktioniert er schon trotzdem heute noch ganz gut. So, es ist natürlich jetzt, dass es nicht mehr diesen Hype-Status für mich erreicht wie früher so. Ne, ja, weil man sich oder ich mich einfach nicht mehr so begeistern kann für dieses reine Actionfeuerwerk und jetzt letztendlich auch keinen Takeaway oder kein Gefühl in mir auslöst, was ich immer aufsuchen will, wieder wie bei anderen Filmen so. Aber ich finde doch, dass er eigentlich relativ gut gealtert ist und wenn man ihn so als Actionfilm so und als Blaupause für so einen Abenteurerfilm sieht, finde ich, funktioniert er doch noch ganz gut und ist auch noch empfehlenswert heute.
Ja, also ich finde auch, ich kann ja zum Glück ohne die Nostalgiebrille drauf gucken, was heißt zum Glück, also das ist mal ein anderer Sichtpunkt und ich muss sagen, ich fand den Film fürs Alter richtig stark, also total unterhaltsam. Natürlich ist jetzt, ne, wie du gerade sagtest, damit er zum großartigen Meisterwerk wird, da fehlt vielleicht was, aber wenn man das jetzt als Popcorn-Kino und einfach Unterhaltungsfilm sieht, macht er einen überragenden Job, weil ich muss sagen, ich hätte auch nicht gedacht, dass der Humor so eine Riesenrolle spielt. Ne? Also teilweise gibt es ja echt richtigen plumpen Comedy-Elemente halt, ne?
Mhm.
Und was mich auch überrascht hat, wo du gerade sagtest, dass du den schon als Kind geguckt hast, ich fand den ersten, also eigentlich alle Filme, tatsächlich überraschend brutal. Also ja, was da teilweise voll, für also auch wenn Indy selber, glaube ich, nur so 7, 8 Kills hat oder so, also ich glaube, die Freundin von ihm, die tötet deutlich mehr, als sie mit einmal das MG da auspackt auf dem Truck. Naja, jedenfalls gibt es noch andere Szenen, auch am Anfang in dem Tempel zum Beispiel. Also was da teilweise für Gewalttaten passieren, da, also mit 6, 7 Jahren, da hätte ich mich schon sehr gegruselt, glaube ich.
Auf jeden Fall, ja. Also ich fand ihn auch erstaunlich witzig und erstaunlich gewalttätig dann auch doch, ja, total.
Oh, allein die Spinnenszene, ey, oh.
Ja.
Naja.
Chris, was sagst du denn?
Ja, also ich kann euch da nur beipflichten. Ich finde, dass der Film, du hast ja gesagt, jetzt kein Gefühl irgendwie hat, wo man gerne hin zurückkehren möchte. Aber ich finde doch, dass er so diese, also auch, dass er so viele tolle Kulissen irgendwie hat und so diesen Abenteuergeist, der ist ja tatsächlich, spielt dann ja auch in so einigen Ländern. Und diesen Abenteuergeist, den er hat, dieses Excitement, was das auslöst, finde ich, hat schon Wert. Und deswegen finde ich, ist das auch ein Film, wo ich nachvollziehen kann, warum man da auch gerne hin zurückkehrt und den sich auch häufiger mal ansieht. Und ja, ich finde, das ist einfach eine sehr runde Sache, ein sehr runder Unterhaltungsfilm. Er hat natürlich so einige Szenen, wo man jetzt heutzutage, auch wenn er nicht so lang ist, er ist ja tatsächlich, glaube ich, nur 1:50 oder so, 1:55.
Ja.
Hat er trotzdem so ein paar Szenen, wo man sagt, okay, die sind vielleicht ein bisschen zu lang, aber eigentlich ist er für seine Zeit auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also gerade so die Szenen mit dem Affen da und so, wo die so ein bisschen, diese auch so ein bisschen Slapstick-mäßiger sind. Ja, hätte man vielleicht nicht so viele von gebraucht, aber insgesamt finde ich, zieht er sich kaum. Also ist durchweg sehr unterhaltsam, hat tolle Figuren. Neben Indiana Jones ja auch noch den Salah, ne, von John Rhys Davies gespielt.
Das ist der wahre MVP des Films, muss man sagen.
Der auf jeden Fall ein richtig guter Sidekick ist für die Figur und auch die Marion Ravenclaw, auch wenn ich da recht geben muss, Kai, dass sie nicht so eine starke Frauenfigur ist, wie ich sie vielleicht in Erinnerung hatte, dadurch, dass sie ja dann nachher doch häufiger von ihm eben gerettet werden muss und so und wieder die, wie man sagt, Damsel in Distress wird, ne? Finde ich so trotzdem für ihn eigentlich eine gute, einen guten Counterpart, einen guten Gegenpol, weil die auch einfach eine sehr, sehr gute Chemie haben, finde ich.
Ja.
Und man hat trotzdem, finde ich, oft das Gefühl, dass die auf Augenhöhe sind. Auch wenn in einigen Szenen später sie eben gerettet werden muss. Ne?
Ja.
Aber es ist nicht so, dass sie komplett hilflos ist. Also selbst als sie nein, da in dem, bei dem...
Die macht mehr, bringt mehr Leute um als Indy, glaube ich, insgesamt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Es ist mir nur aufgefallen, dass es eben nicht war, so wie in der Erinnerung, genau.
Und es gibt auch ein paar gute Antagonisten, wie ich finde. Also der Nazi beispielsweise, der ist schon richtig eklig auch.
Ja.
Eine richtig unsympathische Figur und auch der Franzose, mit dem er ja dort, also der andere Archäologe, mit dem er da so seinen Zwist hat, finde ich, ist eigentlich auch eine gute Antagonistenfigur. Also von daher eine runde Sache.
Ja, ich finde auch, also auch, wo du gerade nochmal die Affenszene angesprochen hast, so, ich fand auch, die war ein bisschen zu viel am Ende, aber man muss auch mal loben, also wie der trainiert wurde, das ist natürlich schon alles gut gemacht. Ne? Und ich finde auch, diese ganze Ägyptenreise hat eine extreme Ästhetik, also ich bin auch großer Ägypten-Fan und ich muss sagen, am Ende, wir diskutieren oft über Filme und suchen auch immer nach so Details und da, wenn man aber, sag ich mal, ein bisschen, wie soll man sagen, gütig ist und nicht auf jedes kleine Detail hatte, dann ist es einfach schon einfach ein super spaßiger Film, den man einfach ohne groß nachdenken genießen kann und dem Punkte würde ich, glaube ich, schwanke schon zwischen einer 7 und 8, muss ich sagen, von 10. Also, ja. Er hat mir schon echt gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, also echt dem Takeaway so kann ich nur beipflichten, dass er wirklich als Popcorn-Kino wirklich auch heute gut funktioniert noch und man auch nicht, ja, man muss ja nicht Wolfgang M. Schmidt-artig jedem Film so eine gesellschaftliche Bedeutung beimessen oder nicht jeder Zuschauer möchte das ja vielleicht auch. An der Stelle aber nochmal, Wolfgang M. Schmidt hat auch tatsächlich zu Jäger des verlorenen Schatzes eine spannende Analyse hochgeladen in den letzten Tagen, unmittelbar nachdem wir den geguckt hatten, habe ich mir auch angeguckt und das war auch tatsächlich sehr interessant. Also da hat er wieder Sachen aufgetan, die ich nie in Verbindung miteinander gesetzt hätte oder so interpretiert hätte. Sehr spannend, auf jeden Fall wieder Empfehlung an dieser Stelle.
Da will ich auch mal reinschauen, ja.
Man muss natürlich sagen, und das kommt natürlich dann auch in den nächsten, in den weiteren Teilen noch stärker drin vor, dass es ja schon ein bisschen eine Glorifizierung auch davon ist, dass man eben ja den eigentlichen Besitzern und Ureinwohnern Dinge eben wegnimmt und sie dann irgendwie.
Oh, du hast recht, das, ne? Wollte ich unbedingt auch sagen noch. Ah, stimmt, das ist auch ein Aspekt, der eigentlich aus der Zeit gefallen ist heute. Ja, weil das ja letztendlich Punkt, genau, ein bisschen wie so kolonialistische, ja, Raubkunst oder so ist, genau, dass er die halt nach Amerika holt, die Sachen, wo ja auch heute teilweise auch aus deutschen Museen Rückführungen stattfinden, eben von Kunstgegenständen und kulturellen Artefakten aus ehemaligen Kolonien zum Beispiel. Klar, das ist natürlich auch eine Sache, die man heute in einem anderen Licht sieht, die nicht mehr so positiv ist, wie sie da dargestellt wird. Auf jeden Fall, ja, das ist ein guter Punkt noch, ja.
Aber das finde ich auf jeden Fall auch ein riesiger Aspekt, über den man sprechen muss. Aber ich finde es jetzt nicht so super gravierend, weil Indiana Jones ja auch ist ja keine Heldenfigur. Also man kann ihn auch eben als Anti-Helden sehen und einfach nur als alles andere als fehlerfreien Typ, der auch immer so ein bisschen mit reinrutscht und ja auch einfach aus persönlichem Interesse die Sachen ja auch, auch teilweise sucht, ne? Das ist ja so, er ist ja auch einfach so ein bisschen besessen davon. Also ich finde nicht, dass jetzt super positiv dargestellt wird, dass er das da alles klaut. Auch gerade am Anfang, als er den goldenen Götzen klaut, sieht man ja auch, dass die Eingeborenen überhaupt nicht einverstanden damit sind und das ja auch am Ende wiederbekommen, ne? Oder direkt am Anfang wiederbekommen.
Auf jeden Fall, ja, wichtige Anmerkung.
Ist ja so, als würde er jetzt da durch die Straßen rennen und alle würden ihm zujubeln oder so.
Also ich finde, es ist schon klar der Held dieser Reihe. Also ich finde, die Reihe schon die Position bezieht, dass das okay ist, was er tut.
Das schon, ja.
Es wird aber ein bisschen dadurch aufgeweicht natürlich, dass man sagen kann, es gibt halt immer bösere Leute, die das haben wollen, und er ist ja sozusagen.
Er rettet es ja sozusagen, genau.
Ja, aber ein bisschen, was mir tatsächlich jetzt sogar aufgefallen ist, nachdem ich alle, wir kommen jetzt mal, denke ich mal, also wir können gerne noch mal eine Abschlusswertung geben. Ich bin auch zwischen einer 7 und einer 8 beim ersten Film. Ich sag mal, so eine 7,5 vielleicht würde ich dem geben. Das habe ich ja schon gut begründet. Kai, was sagst du?
Da gehe ich mit. Ja, 7,5, da gehe ich mit.
Okay. Wir können ja dann mal weitergehen. Wir haben ja bei unserem viel referenzierten Filmabend haben wir ja den ersten und den dritten Teil uns angesehen. Moritz, hast du denn auch den zweiten Teil noch nachgeholt?
Den habe ich nachgeholt, ja.
Okay. Weil ich finde es sehr, sehr spannend, nachdem man jetzt wirklich alle vier Filme mal wieder, ich habe auch den vierten nochmal gesehen tatsächlich, kommen wir ja am Ende dann vielleicht nochmal drauf, hintereinander gesehen habe, muss ich sagen, dass der vierte Teil, der 2008 erschienen ist, ganz, ganz klar der patriotischste von allen ist.
Ja, ich erinnere mich und kann mir das auch schon ein bisschen vorstellen, warum das da nochmal so wichtig wird in der Epoche, in der spielt auch, ne?
Ja.
Ja, aber interessant. Wollen wir über den zweiten jetzt erst sprechen?
Ja, wir reden noch mal kurz über den zweiten, würde ich auch sagen, ja.
Ja, ich habe den nicht noch mal geguckt, hab den aber auch mehrmals eben in meiner Kindheit geguckt, hab den noch ganz gut auf dem Schirm so, denke ich, und hab aber mir auch noch mal Videos darüber angeguckt. Und der wird ja, würde ich sagen, allgemein so in der Fangemeinde so als schwächster der klassischen Trilogie gehandhabt, würde ich sagen. Und ich würde mich dem eigentlich anschließen. weil ich zum einen finde, dass da die weibliche Figur, ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wie sie heißt, aber auf jeden Fall ist diese, also die weibliche Rolle im zweiten Teil ist eigentlich nochmal eine viel krassere.
Wilhelmina Scott.
Wilhelmina Scott ist nochmal eine viel krasse Herabstufung von Marion und ist eigentlich nochmal viel mehr so eine hysterische Frau, die da wirklich sich auch gar nicht zurechtfindet in dem ganzen Abenteuer und halt oft gerettet werden muss. Also deutlich flacher, eigentlich eine Verschlechterung vom ersten Teil. Und vor allem habe ich mir auch nochmal eine Szene angeguckt, die ich auch noch so in Erinnerung hatte, ist eigentlich der zweite Teil auch schon ein bisschen rassistisch, finde ich. Oder, ja, oder ziemlich rassistisch auch. Weil
welche
da oft,
Szene meinst du denn?
Ja, zum Beispiel die Szene bei dem Bankett, bei dem Essen. Ja. Weil da ganz oft in fremden Ländern, wo er dann ist, so, oder jetzt spezifisch in der Szene, in der ich es im Kopf habe, so, dann Gewohnheiten dargestellt werden, die halt aus der westlichen, amerikanischen Perspektive, die Indy dann halt für den Zuschauer einnimmt, halt übertrieben, überzogen, als eklig dargestellt werden oder auch, ja, dass die gar keine richtige Esskultur haben und so. Das war irgendwie im ersten Teil nicht so. Da ist er so überall in jeder Kultur angedockt und hatte da irgendwie Freunde, Vertraute, mit denen er was machen konnte, und das fand ich im zweiten Teil jetzt schon auffällig nochmal im Nachhinein.
Ja, Moritz, wie hast du ihn wahrgenommen?
Ja, also ich habe heute nochmal mit einem Bekannten von mir gesprochen, der große Indiana Jones Fan ist, Lukas, liebe Grüße an der Stelle, und der hat mir auch gesagt, dass der zweite Teil schon für ihn auch deutlich abfällt, und ich kann mich da im Grunde nur anschließen. Also, wenn man den vierten Teil nicht mitzählt, natürlich, weil der ist für viele ja noch deutlich weiter drunter. Ja, ich meine, ist ja doch kein langweiliger Film, es passiert ja auch eine Menge. Ich denke vor allem da natürlich an die Schlauchboot-Szene, die auch mehr als legendär ist. Aber ja, ich kann gar nicht genau ausmachen, wo jetzt genau der, wo die Qualität da so ein bisschen nachlässt im Vergleich zu den anderen. Da könnt ihr gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich bei den anderen beiden Teilen der Trilogie die Orte einfach ein bisschen interessanter fand. Also der Film spielt ja viel in Indien, und da finde ich zum Beispiel Ägypten oder auch die Schauplätze vom dritten Teil für mich noch ein bisschen interessanter, aber das ist natürlich auch dann persönliche Präferenz, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich finde, der zweite Teil hat ganz, ganz viele Elemente, die ich richtig, richtig gut finde. Eigentlich, und er hebt sich auch ganz gut ab von den anderen, dadurch, dass hier eigentlich Indiana Jones ja wirklich mal sehr positive Motive in seinem Handeln hat. Also das ist ja eher so, dass er in dieses Abenteuer so ein bisschen hereinstürzt. Der ist ja am Anfang eigentlich in China und flieht dann ja eigentlich vor einem chinesischen Mafia-Boss oder so, kann man glaube ich sagen. Und landet ja dann durch Zufall so ein bisschen in Indien. Und dort ist er ja dann auf der Mission, diese Kinder zu befreien eigentlich. Das ist ja das, was er machen will. Er jagt ja dann nicht unbedingt. Also es geht auch so ein bisschen um dieses eine Artefakt, dass der bei denen so ein bisschen hier dieses, wo sie meinen, deswegen kommt das Wasser nicht mehr wieder und so, weil eben dieser Stein geraubt wurde.
Der Sankara-Stein heißt er, glaube ich.
Ja, dass du die Nebenquest ja noch nebenbei machen musst.
Genau, richtig. Aber grundsätzlich finde ich das eigentlich echt gut. Was natürlich wirklich problematisch ist, ist halt die weibliche Figur hier. Ja, also abgesehen davon, dass sie, also muss man halt wirklich sagen, sehr, sehr anstrengend ist. Die ist die ganze Zeit nur am Rumschreien. Das wird ja auch in dem Film thematisiert. Und es ist wirklich so, und es gibt auch wirklich so Sprüche in dem Film, wie, ja, die soll mal ihre Klappe halten und so. Also, die man auf jeden Fall hinterfragen muss, ja, aus heutiger Zeit. Aber auch wie sie eigentlich ja keine Sympathien gegenüber Indiana Jones hat. Und dann gibt es diese richtig schlimme Cringe-Szene, wo die beiden so dann ihre Schlafzimmer haben, die so gegenüber voneinander liegen und sie dann so miteinander reden. Und eigentlich irgendwie hat sie so richtig Bock, sie will unbedingt mit Indiana Jones dann schlafen. Und aber man weiß auch nicht warum, also er ist halt einfach zu hot dann, und aber sie will trotzdem, dass er zuerst rüberkommt. Das ist ganz, ganz schlimm, und dann wird das ja noch so ein bisschen komödiantisch aufgewertet, dadurch, dass er dann da auch angegriffen wird. ja, also das ist alles sehr, sehr fragwürdig. Und vor allem muss man halt auch sagen, dass so ähnlich wie bei Bond am Ende der Indiana Jones Filme ja, also jetzt beim ersten und beim zweiten, er ja die Frau auch dann kriegt, aber im nächsten ist sie dann auch einfach schon weg und spielt keine Rolle mehr. Also was jetzt mit Marion zwischen, ich meine, der spielt ja vor dem ersten.
Genau, ist ein Prequel, genau.
Aber was denn mit der Frau passiert, bis dahin ist ja dann egal. Also scheinbar lässt er sie dann einfach wieder fallen und auch im mit Marion zum dritten hin ist sie ja dann auch wieder weg. Also, weißt du? Es ist ja dann nicht so, dass es ist ja
der die weiblichen so Rollen Eroberung. haben keine Kontinuität praktisch.
Es ist so eine Eroberung dann für ihn, aber es ist ja nicht so, dass es jetzt ein langwieriger Love Interest wäre.
Nein, er kann sich nicht binden, weil er ist eigentlich in der Beziehung mit den ganzen Schätzen, die er immer findet. Da ist kein Platz für noch eine Frau. Ne?
Das sind ja halt wie Bond-Girls im Grunde genommen.
Ja, genau, ne? wie bei Bond.
Also
ja,
auch mit allen negativen Implikationen, die das mit sich bringt, dann klar, ja.
Wobei
ja.
es mittlerweile ja, oder eben auch damals schon auch teilweise ganz coole Bond-Girls gibt, so. Und wie du gerade schon sagtest, im zweiten Teil, ich frage mich auch dann aus Drehbuchsicht, warum man so eine, also wenn der Film selber schon darauf so referenziert, so, okay, warum ist die Figur eigentlich so nervig, warum schreibe ich die dann so, ne? Also es wäre ja, man könnte ja auch eine nicht nervige Figur schreiben, theoretisch.
Ja, sie sollte halt so ein bisschen die, wie heißt es, Comic Relief sein, ne?
Ja.
Also, ja. Ich fasse mal zusammen. Wir sind eigentlich alle der Meinung, dass der zweite Teil hinter dem ersten nochmal deutlich abfällt und im Grunde genommen dann eher, wenn man das jetzt chronologisch betrachtet, eher eine Verschlechterung der Reihe darstellt bis zu diesem Punkt.
Das war ja jetzt nur ein Punkt von mir. Also, es gibt viele positive Punkte auch noch, die ich jetzt auch nicht außer Acht lassen will.
Okay.
Und zwar zum Beispiel muss ich sagen, hier Short Round. Also Shorty heißt er ja. Shorty ist ja sein Spitzname. Short Round ist ja sein voller Name. Finde ich, ist ein richtig toller Kindercharakter. Also der hat mir super Spaß gemacht. Die Chemie, die er mit Indiana Jones hat, der so ein bisschen so eine Vaterfigur für ihn ist, aber auch irgendwie auch so eine Freundschaft, die beiden verbindet, finde ich total angenehm, wie die Figur geschrieben ist, was die Figur auch so macht. Also eine richtig gelungene Kinderfigur, finde ich, an der Stelle. Und Ki Hui Kwan, der Darsteller, hat natürlich auch jetzt mit Everything Everywhere All at Once seinen großen Durchbruch nochmal gehabt und ja auch den Oscar jetzt gewonnen, nachdem er ja 35 Jahre in keinem Film mehr mitgespielt hat, seit den Goonies. Von daher auch eine ganz, ganz grandiose Geschichte, finde ich, dahinter. Der hat ja auch nochmal Steven Spielberg da sehr gedankt bei seiner Rede, dass er ihn praktisch da aus dem Waisenhaus geholt hat, weil die Geschichte von ihm ist gar nicht so anders als die von Short Round. Finde ich richtig toll, die Figur.
Okay.
Tja, das ist auch, danke für die Info, das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gewusst.
Ja.
Mensch.
Und was ich auch sehr gut finde, ist die Szene, die natürlich auch sehr brutal ist mit dem Schamanen da, der dem das Herz da rausreißt und ihn dann noch da runterschmeißt und verbrennt. Also die ganze Ritualszene ist irgendwie sehr, sehr spannend, finde ich.
Ja, und sehr graphic auch wieder, ne?
Ja.
Ja, ja.
Okay. Also der Film hat schon so seine positiven Punkte, aber insgesamt würde ich auch sagen, dass er hinter dem ersten auf jeden Fall zurückbleibt. So eine 6 von 10 würde ich dem geben, denke ich.
Ja, ich habe
da wäre ich auch gewesen.
Wie gesagt, ich habe ihn jetzt so lange nicht mehr gesehen, so. Ich würde da wahrscheinlich mitgehen, aber deswegen kann ich jetzt so nicht im Detail da noch was zu sagen. Aber ja, also wahrscheinlich eine 5 oder 6, ja.
Ja, oh, dann mach doch mal weiter.
Genau, sind wir ja auch schon bei dem
letzten
Indiana Jones der klassischen Trilogie aus den 80ern.
Nee, beim letzten insgesamt, ne?
Ja, genau, wenn man, ja, weil, genau, beim letzten.
Weil ich habe mich mal belesen und es ist wirklich so, wenn man, also für viele eingefleischte Indiana Jones Fans existiert der vierte einfach nicht.
Nee, das stimmt.
Bei denen wird gar nicht geredet und ich hoffe, dass es bei Star Wars auch mal irgendwann so ist, dass 8, 7, 8, 9 gar nicht mehr, lassen wir das.
Ja, andere Folge. Wird willentlich ausgeblendet auf der vierte. Genau, der letzte der klassischen Trilogie, nämlich, muss ich jetzt erstmal überlegen. Boah, wie heißt denn der dritte nochmal? Der letzte Kreuzzug. The Last Crusade, genau, stimmt. Ja, genau. Und da ist es schon ganz deutlich, finde ich, dass da die Macher sich zurückbesonnen haben auf die Dinge, die den ersten Teil großartig gemacht haben, nach den durchwachsenen Rückmeldungen zu der Tempel des Todes. Nämlich sind die Antagonisten wieder die Nazis. Und es geht um einen weiteren Schatz mit mystischen Kräften aus der jüdisch-christlichen Mythologie, der gerettet werden muss. Also auch da eine Rückbesinnung. Nämlich muss dieses Mal Indiana Jones den Heiligen Gral, aus dem Jesus beim Abendmahl getrunken hat und der Jesus Blut vom Kreuz aufgefangen hat, finden. Und das eben vor den Nazis, bevor dieses Relikt, was das ewige Leben verschaffen soll, in die bösen Hände der Nazis fällt. Genau. Und als kleiner, als Kirsche auf dem Kuchen ist natürlich auch dieses Mal sein Vater mit von der Partie, gespielt von Sean Connery. Also hat es tatsächlich auch dieses Mal Indiana Jones, James Bond in den Indiana Jones, in das Franchise geschafft.
Genau, der Film beginnt auch mit so einer kleinen Mini-Origin-Story von Indiana Jones, was ich auch sehr gelungen fand. Und mit dem Heiligen Gral, das ist ja, da haben sich ja auch wirklich viel vorgenommen, weil ich weiß nicht, ob das jetzt auch wegen des Films so ist, aber der Heilige Gral gilt ja schon so als eins, so mit dem Bernsteinzimmer, so als das, also als das Artefakt so der Menschheitsgeschichte, ne? So der Heilige Gral, so ein wirklich legendäres Relikt. Da haben sich wirklich viel vorgenommen.
Ja, absolut, auf jeden Fall, ja. Ja, diese Origin-Story fand ich auch sehr positiv, so als Opener für den Film, so als Intro. Und ich finde auch, dass einfach Sean Connery ja ein Riesengewinn ist für das Franchise und finde die Rolle und die Interaktion, die er dann da hat mit seinem Sohn, ganz herrlich. Also er ist eben auch so ein schrulliger, also wirklich auch deutlich schrulliger und lustiger einfach noch als sein Sohn, so ein Professor eben auch für Archäologie, ja, und eigentlich so ein Fachidiot ein bisschen, der da seine sozialen Probleme hat und auch das ein oder andere Mal in Gefahr gerät und dann gerettet werden muss. Aber auch diese Vater-Sohn-Interaktion, ne, die haben natürlich auch ein problematisches Verhältnis, was auch zu Beginn gleich gezeigt wird und so natürlich klassisch der Weg dann zur Versöhnung hin, das ist schon alles ganz nett. Und beißt sich jetzt nicht mit dem Action-Franchise Indiana Jones, sondern ist eigentlich, finde ich, eine willkommene Abwechslung oder ein gelungener Zusatz noch für den Film.
Ja, aber Fachidiot ist wirklich ein ganz schöner Begriff auf jeden Fall.
Ja, oder? Mal ehrlich, jetzt schon.
Ja, in dem Film muss ich sagen, finde ich auch die Schauplätze wieder sehr nice. Sind ja recht früh in Venedig, mit einer Spanien-Szene, später noch im schönen Österreich und sind auch ein bisschen in Nazi-Deutschland unterwegs. Sehr interessant auf jeden Fall. Wo man dann auch tatsächlich sehr schon ein bisschen Darstellung auch von Hitler sieht und so, die ich nicht erwartet habe, muss ich sagen. Also, wo du gerade meintest, der vierte Hitler ist mit Abstand der patriotischste, aber so ein bisschen Ideologie-Kritik, sag ich mal, gibt's im dritten zumindest auch, ne?
Ja, aber dann auch natürlich berechtigte Ideologiekritik.
Ja, nein, ohne Frage.
Aber können wir ja gleich nochmal drauf. Aber also dass immer so ein bisschen historische, tatsächliche Konflikte hier in den Indiana Jones Filmen thematisiert werden, ist ja auch gut und ist ja auch eigentlich schon von Anfang an so gegeben, also eben mit den Nazis, aber auch im zweiten Teil, da wird ja auch tatsächlich der Kolonialismus mal aufgegriffen. Weswegen die ja auch Indiana Jones und dem anderen Typen da irgendwie nicht so positiv oder generell Weißen nicht so positiv gegenüberstehen. Aber hier, was ich nochmal sagen wollte, was die Origin-Story angeht, mit dem viel zu jung verstorbenen River Phoenix als Indiana Jones, ist ja schon mit 23 Jahren gestorben, River Phoenix. Der Bruder von Joaquin Phoenix. Und das war halt eine seiner Breakout-Rollen so ein bisschen. Ne? Also ich glaube, neben Stand By Me war das so eine seiner frühen Rollen, wo man gesagt hat, oh, das ist ein Jungdarsteller, aus dem mal richtig was werden kann. Und ich finde, dass der das hier sehr, sehr gut macht. Und vor allem, man kann sich total vorstellen, dass dieser Junge dann halt mal zu Indiana Jones wird. Und man etabliert natürlich hiermit sehr, sehr viel in dieser Anfangssequenz. Man hat direkt eigentlich drin also auch so sehr viele Details, warum er die Peitsche benutzt und sogar mit diesem Hieb, warum er die Narbe dann später im Kinn hat, die ja Harrison Ford tatsächlich hat, fand ich sehr, sehr schön zu sehen, dass es auch so detailverliebt ist. Und ich finde, für so eine Origin-Story brauchen ja mittlerweile andere Franchises einen ganzen Film. So Marvel braucht ja einen ganzen Film, um so eine Geschichte zu erzählen. Und eigentlich reichen ja so 10 Minuten am Anfang. Und du hast sogar noch die Beziehung thematisiert oder mit reingebracht, die er dann zu seinem Vater hat. Der ja auch da am Anfang schon eher so ein bisschen der strengere und nüchternere Mensch war. Ne? Von daher, das wissen wir dann auch direkt, wenn der Vater eingeführt wird. Also eigentlich sehr gelungen, dieser Anfang auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall. Auch interessanter Punkt für so, weil wir ja gesagt haben, diese Filme werden eigentlich heute nicht mehr so gemacht. Ne? So eine, also eigentlich das Kunststück, so eine Origin-Story in so einer Sequenz zu erzählen, die irgendwie eine Viertelstunde dauert, statt eben einen ganzen Film daraus zu machen, weil es ja eigentlich dann nicht notwendig war jetzt in dem Fall. So, man hätte bestimmt auch einen ganzen, ich meine, es gibt auch irgendwie eine Serie, der junge Indiana Jones oder so, aber hier wird eben gezeigt, ja, dass man das auch, ja, dass man das auch so, zackig machen kann, praktisch.
Ja. Ja, und ansonsten ist der Film natürlich sehr ähnlich wie der erste, ne?
Ja. Ja, inwiefern meinst du? Also aus den genannten Motiven, die wir jetzt schon aufgeführt haben, dass wieder die Nazis die Gegenspieler sind, es wieder um so ein christlich-jüdisches Artefakt geht, oder was meinst du?
Genau, und auch so wie die Handlung sich entwickelt. Es gibt natürlich einen Twist, sag ich mal, den der erste Film nicht hat, der jetzt die weibliche Hauptfigur hier angeht, was ja natürlich auch mal ein bisschen erfrischend ist, weil dadurch eigentlich die weibliche Figur, die eigentlich am Anfang ja auch eher so, ja, ein bisschen schwieriger war, weil sie dann auch schon sehr, sehr schnell dann mit ihm ins Bett hüpft, nochmal einen tieferen Boden kriegt. Aber ansonsten ist er so vom Aufbau, von den Sachen, die sie so ja machen müssen und auch wieder das Finale aufgebaut wird, ist das schon sehr ähnlich wie der erste Teil, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ich finde aber, also insbesondere wirklich so die Interaktion mit dem alten Professor Jones, mit Sean Connery, ist wirklich nochmal sehr erfrischend. Dann eben ist die weibliche Figur ja auch schon jetzt nochmal deutlich anders. Die hat ja auch eine wissenschaftliche Expertise, ist ja da nochmal deutlich verschieden und auch ein bisschen eine eigene Agenda von den zwei Vorangegangenen. Ja. Und deswegen finde ich den auch wieder sehr enjoyable, und der knüpft eben wieder eher an Jäger des verlorenen Schatzes an, finde ich. Und das war tatsächlich auch als Kind mein Lieblingsfilm aus der Reihe. Ich würde heute sagen, er ist eigentlich gleich auf mit dem ersten Teil, aber ich finde den auch sehr gut gealtert von den Setpieces und den Effekten so, und auch sehr kurzweilig und enjoyable so als Popcorn-Kino.
Moritz, was hast du?
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich weiß noch, dass mich beim Gucken ein bisschen gestört hat, dass ich manchmal den Humor doch ein bisschen, also gerade die Antagonisten stellen sich hier wirklich sehr, sehr dämlich an. Gerade im ersten Teil gab es dann diese Dynamik, dass die sogar teilweise Indy auch gut im Schach halten. Im dritten hingegen sind die echt einfach nur ziemlich dorky. Trotzdem toller Film. Ihr habt es gesagt, die Dynamik gefällt einem gut zwischen Vater und Sohn, und tolle Schauplätze. Also ich habe ja auch noch letztens gesagt, dass ich den ersten am besten finde. Aber ich glaube, wenn man sagt, dass der erste und dritte gleich auf sind, ich glaube, dass ist auch fair, also auch wirklich ein sehr guter Film in meinen Augen. Das macht schon Spaß.
Ja, also ich finde ihn nicht ganz so gut wie den ersten. Ich dachte eigentlich vor dem Rewatch auch, dass der dritte der beste ist tatsächlich. Aber ich finde, er zieht sich ein bisschen mehr als der erste. Liegt vielleicht auch daran, dass man, dass wir den ja, also an einem Abend erst den ersten und dann den dritten gesehen haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass man nicht mehr so frisch im Kopf einfach war. Aber ich finde schon, dass er ja hier und da noch mal den ein oder anderen Schlenker mehr macht, nicht so geradlinig ist in der Erzählung. Aber ansonsten ist das natürlich auch ein guter Film. Und ich finde, ja, den Antagonisten, den Hauptantagonisten, der ja auch so ein bisschen ein Twist-Antagonist ist, finde ich eigentlich nicht so verkehrt in dem Film. Aber so die Nazis, ja, die sind hier schon auch eher so Comic Relief fast ein bisschen, ne?
Ja, ja, das stimmt, ja.
Aber halt auch, also auch diese Szene in Deutschland, das sah wirklich halt aus wie so eine Parodie halt, ne? Und ja, das fand ich, also ne, ganz unterhaltsam, aber habe ich jetzt so einfach nicht erwartet, dass das dann so alles dargestellt wird.
Ja.
Und dass wirklich Indy und sein Vater auch während so einer riesen NSDAP-Parade gerade da durch die Stadt fahren und so. Ja gut, weiß auch nicht, was das jetzt alles sollte, aber auf jeden Fall, immer gibt es ein paar schöne Szenen von Österreich.
Und es ist natürlich auch sehr Mimi in diesem Film.
Sehr, sehr Mimi, ja, ja.
Dass auch Indiana Jones einfach immer damit durchkommt, dass er sich irgendeine
Uniform anzieht, klaut, verkleidet und dann nie erkannt wird. Das stimmt, ja. Das ist auch nochmal auf die Spitze getrieben im dritten Teil. Ja. Wo wir schon im ersten auch, genau, was wir auch angemerkt haben beim Movie Eve, weiß ich noch, dass er auch immer sich so halb versteckt nur und immer nur irgendwo hinter einer Kiste hockt, aber mitten im Lager der Feinde quasi ist und dabei nie entdeckt wird.
Einfach unsichtbar.
So. Ja, ja, ja. Ja, und das ist hier wirklich schon dieses, genau, er haut dann einen um, zieht sich die Uniform an und ist eigentlich perfekt versteckt so, genau. Ja, das ist schon ein bisschen Mimi, das stimmt, ja. Aber ich würde jetzt so final abschließend würde ich sagen, vielleicht ist er ein bisschen schlechter als der erste, weil der erste einfach dann noch ein bisschen origineller ist und ein bisschen überraschender kommt, auch wenn man den zuerst schaut, so. Ja, und das so etabliert, aber ich würde auch da sagen, eine 7,5, eine solide und als Popcorn-Kino auf jeden Fall enjoyable.
Ja, ich wäre aber an der 7 hier.
Mauritz, wie siehst du das?
Ja, ich bin auch bei einer 7, würde ich sagen.
Ja.
Okay.
Ja, also sind wir da eigentlich bei der ganzen Trilogie sehr nah beieinander und hatten gar nicht so verschiedene Meinungen jetzt, haben das eigentlich sehr ähnlich erlebt.
Also eine 5 würde ich dem zweiten auf keinen Fall geben, aber...
Ja, also wie gesagt, ich habe ihn jetzt nicht mehr so genau auf dem Schirm.
Also er liegt bei mir auch eher zwischen 6 und 7.
Okay.
Also ich würde ihm noch eine 6 geben, aber vielleicht auch so eine 6,5. Aber guck dir den zweiten vielleicht nochmal an, der hat auf jeden Fall auch gute...
Ja, vielleicht mache ich das nochmal. Also für dich ist die ganze Trilogie eher sehr nah beieinander.
Ja, nicht sehr nah. Also, aber ich finde es durchgehend, es gibt jetzt für mich keinen Ausreißer oder so.
Ja, ja, ich verstehe.
Weder nach unten noch nach oben, sagen wir mal so.
Okay.
Ja. Dann sind wir durch. Nein.
Doch.
Wir haben noch einen. Wir haben noch Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels.
Oh nein.
Also ich habe da gar nichts zu sagen.
Hast du ihn nicht angeguckt?
Ich habe den habe ich phasenweise mal als Kind gesehen und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, den nochmal zu gucken tatsächlich.
Okay.
Muss ich gestehen. Aber ich hole den bestimmt irgendwann mal nach.
Ja, ich habe ihn.
Was sagst du?
Ich habe ihn auch nicht nochmal angeguckt, aber ich habe ihn als Kind damals auch gesehen und damals auch immer als gleichwertig, also beim Schauen als gleichwertig erhofft und erachtet. Aber ich fand ihn auch wirklich als Kind schon deutlich schlechter als die ersten drei Teile. Ja, und der fällt halt einfach deutlich ab. Am Ende so der Twist mit dem Übernatürlichen, was so dahinter steht, ist auch irgendwie dann ja noch viel blöder oder einfach ganz blöd und so. Und da mit Shia LaBeouf als Side-Character, weiß ich nicht. Ich habe da so in Erinnerung, dass so nicht so richtig funktioniert irgendwie in dem Film. Und auch so die Story, das Pacing so gar nicht passend war. Und ja, ich habe mir den nicht nochmal jetzt extra angeguckt.
Okay. Ich vergessen die legendäre Kühlschrankszene, die jeder kennt.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, das ist echt ein Meme. Aber ich habe mir den Film tatsächlich jetzt nochmal angeguckt.
Mhm.
Und ja, ich muss sagen, was auf jeden Fall eigentlich mit am negativsten ist an dem Film, ist halt der Look. Also der sieht halt komplett digital aus. Der hat richtig miese Effekte auch teilweise, also gerade so wie die Tiere animiert sind. Hier gibt es auch Affen in dem Film, es gibt aber auch so Erdmännchen oder so.
Oh nein, und diese Affenszene, du hast recht.
Also es sieht alles wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar aus. Der Film ist jetzt schon, obwohl er jetzt halt erst 15 Jahre alt ist, deutlich schlechter gealtert als die 35 bis 40 Jahre alt sind. Sieht man halt auch mal wieder, wie das eben ist, wenn man ja keine praktischen Effekte nutzt, obwohl man da bei Tieren natürlich auch geteilter Meinung sein kann, gibt ja auch viele, die sagen, bei Tieren wäre es mittlerweile eigentlich besser, wenn man sie animiert, weil es natürlich für das Tierwohl an sich besser ist. Aber damals war halt die Technik noch nicht so weit und das sieht halt alles ganz grauenvoll aus. Und generell hat der hat so einen richtigen Greenscreen-Look einfach die ganze Zeit, der Film. Ja. Das ist einfach nicht so schön. Dann gibt es halt, also die Figurenkonstellation funktioniert auch nicht so mit Shia LaBeouf und dann, was auch dann herauskommt, was er ist. Ich weiß nicht, Kai, ob du dich daran noch erinnerst. Eigentlich können wir das jetzt auch spoilern, oder?
Ich erinnere mich daran, ja.
Ja, also Shia LaBeouf ist der Sohn von Indiana Jones und er ist auch der Sohn von
Marion
aus dem ersten, also das sind seine Eltern. Ja, weiß ich nicht. Also er spielt halt in den 50ern und ein bisschen finde ich es auch gelungen, wie sie die 50er wieder so darstellen in dem Film. Aber auch, was ich am Anfang schon angesprochen habe, wie patriotisch der ist, gibt wirklich so Sätze in dem Film, wie irgendwie, ich bin ein stolzer Amerikaner oder sowas, was dann Indiana Jones sagt. Und er dann auch zu seinem Freund, der sagt, ah, wir wollten doch nie Rote sein und so und niemals gehören wir zu den Roten. Und so richtig, wo du dir so denkst, wo kommt das denn jetzt her? Also nie war Indiana Jones auch in den ersten drei Teilen so ein Patriot.
Ja, also er hat zwar mit der Regierung angebändelt, sage ich mal, ne, oder mit denen im Auftrag von denen gehandelt und so.
Aber er war trotzdem denen gegenüber kritisch.
Er war denen gegenüber kritisch, alles unterstützt, ne? Ja, und ich meine, diese Ideologiekritik, das ist, also, dass er lieber Amerikaner ist als Nazi zu sein im Zweiten Weltkrieg, war halt noch deutlich plausibler, das stimmt. Und dann ist es ja offenbar, ich habe es jetzt nicht mehr so in Erinnerung, aber es ist ja deutlich platter einfach geworden, wie du sagst, jetzt im vierten Teil dann.
Ja.
Ja.
Und Kate Blanchett ist ja hier die Antagonistin. Eigentlich ist das ja eine herausragende Schauspielerin, muss man ja sagen. Also ihr habt ja, glaube ich, den Film Tar noch nicht gesehen mit ihr, aber auch an alle Zuhörenden, wenn ihr euch da mal von überzeugen wollt, das ist ein großartiger Film, da ist sie fantastisch drin. Aber auch in vielen anderen Sachen natürlich. Aber hier, puh. Also, sie ist halt wirklich so die absolute Klischee-Russin, ne? Mm, mm. Also, wenn du dir jetzt wirklich, jemand wird dir Stift und Papier geben, sag hier, zeichnet mal Klischee-Russin in der Armee, dann zeichnest du genau diese Figur und auch genau mit diesen Charakterzügen und, oh, nee. Nee, und auch ihre Motivation und auch, ja, was dann am Ende dabei rumkommt mit den Aliens. Ja,
es ist ja genau alles. Das meinte ich, dieses Takeaway mit den Aliens ist dann irgendwie nochmal so dümmer, ne, wir spoilern ja jetzt einfach, dass dann da das UFO wegfliegt, ist dann nochmal irgendwie dümmer, als dass halt quasi Gott im ersten Teil auftritt so, also das ist dann wirklich so, auch, ja, weiß ich nicht, mich hat das dann wirklich nochmal deutlich gestört, obwohl ja Übernatürliches da im Franchise existiert so, aber ich fand es noch, ja, also ganz unglaubwürdig und ganz doof dann.
Ja, und es hat jetzt mittlerweile ja auch so verschwörungstheoretische Anleihen schon, ne? Das ist ja eigentlich so eine Verschwörungstheorie,
die ja, da so... Ja, dass man oft sagt, in so indigenen Kulturen, genau, da so die Architektur und so wird halt durch Aliens, ne, oder dass es irgendwie außerirdische Besucher mal gab, genau, das stimmt, ja.
Ja, also es gibt nicht viel, was man an dem Film wirklich gut finden kann, muss ich leider sagen. Was ich schön finde, ist, dass sie hier die Nazca-Linien mit aufgegriffen haben, immerhin. Aber dass das dann halt auch dadurch erklärt wird, dass es ja eben Außerirdische waren, die dann gezeichnet haben, weiß ich nicht. Ich finde eigentlich so die Settings, dass der Film ja auch im... Ja, wo spielt der eigentlich? Müsste ja dann irgendwie so El Salvador oder so sein, ne?
Ja, oder Brasilien oder Peru in Südamerika, würde ich einfach grob sagen. Also, wie kommst du jetzt spezifisch auf El Salvador?
Weil... Nee, in Peru sind die Nazca-Linien.
Ah.
Die sind tatsächlich in Peru. Hm. Weil ich dachte, dass die Kultur, die sind ja dann auch in so einem Tempel. Und ich dachte, dass diese Tempelanlage in El Salvador wäre. Aber ist ja auch völlig egal. Ja, also der Film fällt auf jeden Fall definitiv komplett ab. Und Es gibt nur eine einzige coole Szene und das ist genau am Ende eigentlich. Es gibt natürlich auch diese furchtbare Szene, wo Indy sich im Kühlschrank versteckt, wenn die Atombombe da losgeht. Mhm. Dann fliegt er einfach da raus und steigt da dann einfach aus, als wäre nichts passiert. Ja, die einzige coole Szene ist dann wirklich am Ende. Also die allerletzte Szene des Films, wo er heiratet ja dann nochmal Marion. Und Shia LaBeouf fliegt halt wirklich so der Hut vor die Füße. Und er hebt den so auf und man hört so schon die Musik so langsam anschwillen und er will den gerade aufsetzen, aber dann kommt Indy halt so vorbei, nimmt den weg und setzt sich den selber auf. Ja. Und das ist wirklich, aber es ist auch so der Film, der sich quasi selber Mittelfinger zeigt, ne? Also als wird der Film wirklich schon sagen, ja, Shia LaBeouf ist es halt einfach nicht. Und ja, das ist ja auch schon ein Zeichen, dass er jetzt im neuen Film, obwohl er ja bestätigt einfach sein Sohn ist, gar nicht mehr auftaucht.
Ja, dass man da wieder gesehen hat, das war ein kompletter Fehlgriff und es lohnt sich nicht, das nochmal weiter aufzubauen. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja.
Der Arme.
Ja. Na gut.
Ja, ich würde sagen, da sind wir dann auch schon am Ende unserer kleinen Indiana Jones Eskapade angekommen. Ja. Ich bin gespannt. Ich denke, wir werden bestimmt darauf abzielen, uns den neuen Teil im Kino zusammen anzusehen und da auch die ein oder anderen Worte hier im Podcast drüber zu verlieren. Aber ich bin eigentlich nicht so hyped. Also ich bereite mich schon mal darauf vor, enttäuscht zu werden, sage ich jetzt schon mal.
Ja, ich auch. Die Kritiken sind bisher ja auch noch nicht so positiv gewesen, obwohl einige sagen, dass zumindest viel, also dass viel fürs Fanherz dabei ist. Ne? Also mal sehen.
Ja, werden wir dann ja die ganzen Remakes leider.
Werden wir dann sehen, genau.
Und eine positive Sache ist natürlich Mads Mikkelsen als Antagonist.
Das ist immer positiv, ja.
Obwohl der natürlich auch in vielen Franchises in letzter Zeit aufgetreten ist. Naja.
Aber sei ihm gegönnt.
Sei ihm gegönnt, ja.
Bester auf jeden Mann, Fall. Ja.
Liebe Grüße, Mats, wenn du es hörst.
Jetzt müsste eigentlich Kai nochmals Reminiszenz auf die Dänemark-Folge.
Gerne eine unserer besten Folgen auf jeden Fall.
Moment, aber was habe ich denn da gemacht?
Junge, du hast das ganze Intro auf Dänisch gesprochen, Mann.
Ach so, ja, das stimmt. Ich werde mit Mats gleich mal schreiben.
Kerlik-Hilsen, Mats. Kerlik-Hilsen.
Richtig.
Liebe Grüße. So.
Macht's gut, wieder hören.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und die nächste Folge können wir ja vielleicht auch schon ankündigen. Da könnt ihr euch schon drauf freuen. Wird auch nicht so lange dauern diesmal. Die planen wir ja schon in 2 Wochen dann hochzuladen.